Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Die Folge heute ist extrem spannend, denn es geht um die ganzen aktuellen Entwicklungen im Bereich Food. Das heißt, wir sprechen über Sachen wie Beyond Meat, wir sprechen über Alternative Food, wir sprechen über Oatly, neue Gastronomiekonzepte und wie man eben auch neue Produkte in den Markt reinbringt. Und zu Gast habe ich da eben einen absoluten Experten, nämlich den Fabio Ziemsen, den Geschäftsführer von NX Food. Also wirklich eine extrem spannende Folge, wenn ihr euch für aktuelle Entwicklungen im Food-Bereich interessiert. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Gerade zu Jahresbeginn bekomme ich immer sehr viele Anfragen für das Thema Keynote-Vorträge, weil es natürlich viele Unternehmen gibt, die gerade zum Anfang des Jahres eben wissen wollen, was sind die Trends für dieses Jahr, worauf muss ich mich einstellen und was sind vielleicht Innovationen oder auch Inspirationen für mein Unternehmen im neuen Jahr. Und besonders beliebt sind dann natürlich die Themen Social Media, aber vor allem auch Social Commerce. Das bedeutet, wie kann ich diese ganzen Plattformen wie TikTok, wie Influencer, wie E-Sports am besten für mich nutzen? Und zwar nicht nur, um Reichweite zu erzielen, sondern eben auch, um abzuverkaufen. Alle Informationen zu meinen Keynotes und auch meinen anderen Formaten, wie zum Beispiel der Online Marketing Masterclass oder der Personal Branding Masterclass, findet ihr bei der Delta School unter www.delta.pm. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich Food und Innovation. Und da haben wir nämlich einen absoluten Experten da, nämlich den Fabio Ziemsen. Und der ist eben der Gründer von NX Food, einer Consulting-Firma im Bereich Food und Innovation, die ursprünglich mal bei der Metro AG gestartet ist. Herzlich willkommen, Fabio.
Ja, vielen lieben Dank, Theo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, klasse, dass du dir heute die Zeit nimmst. Erzähl doch mal kurz ein bisschen was über deinen Werdegang und was NX Food eigentlich macht.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Fabio Ziemsen. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der 1,5 Jahre alt ist. Und ich bin jetzt mittlerweile seit ungefähr 10 Jahren in dem ganzen Food-Tech und Food-Innovationsthema unterwegs. Also, bei mir hat das Ganze so angefangen, dass ich damals eine klassische Ausbildung gemacht habe zum großen Außenhandelskaufmann. Parallel ein Studium Marketing, Kommunikation und zu dem Zeitpunkt damals das ganze Thema der Digitalisierung aufgekommen ist. Und in dem Bereich Lebensmittel und wo ich halt auch meine Ausbildung gemacht habe, ich einfach auch festgestellt habe, dass gerade dieses Thema neue Innovation, das ganze Thema Digitalisierung und aber das sehr emotionale Thema Lebensmittel, wenn die beiden Sachen miteinander verknüpft ist, das ist genau der Sweet Spot, in dem ich mich bewegen will. Und so habe ich mich danach, nach der Ausbildung, sehr, sehr stark auf das ganze Thema Lebensmittel-Onlinehandel spezialisiert, habe damals auch mit einem Kumpel erste Gründungserfahrung in dem Bereich gemacht und auch den eFood-Blog aufgezogen. Der eFood-Blog war damals einer der ersten Blogs, die sich mit dem ganzen Thema Lebensmittel-Online-Handel auseinandergesetzt haben. Und zu dem Zeitpunkt sind gerade Emmas Enkel entstanden, HelloFresh ist gerade an den Start gegangen, aber auch MyMüsli und Co. Und das war eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, wo man gesehen hat, dass die Leute, die halt dieses Passion-Thema Food und das ganze Thema Online-Modelle, Online-Geschäftsmodelle zusammenbringen, dass das einfach ein sehr interessanter Personenkreis ist und wir damals dann auch angefangen haben, die ersten Konferenzen in dem Bereich aufzusetzen. Das war der Next Generation Food Think Tank, den wir in Berlin über Jahre lang aufgesetzt haben, wo halt die ganze Branche zusammengekommen ist, viele Startups. Und vor 6 Jahren ist dann tatsächlich dann auch die Metro auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, das, was ihr da macht, das klingt super spannend, ne? Weil mittlerweile war es für mich nicht mehr die reine Digitalisierung der Lebensmitteldistribution, sondern ich habe erkannt, okay, wenn es darum geht, Digitalisierung und Lebensmittel als solches zusammenzubringen, dann gilt das für die komplette Supply Chain. Da geht es wirklich darum, wie im Grunde das ganze Ökosystem durch diese Digitalisierung und Innovationskomponente beeinflusst wird und habe dementsprechend auch meine Arbeit innerhalb dieses großen Handelskonzerns sehr, sehr stark darauf ausgerichtet, zu gucken, was für einen Impact diese neuen Geschäftsmodelle, diese neuen Produktionstechnologien, diese neuen Digitalisierungslösungen auf das Kerngeschäft haben. Und was ist die Value Proposition eines großen Handelsunternehmens in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn auf einmal die Leute anfangen, zu Hause ihr Gemüse und ihr Obst anzubauen? Und so hat sich im Grunde aus der klassischen Head of E-Food-Position dieser ganze Bereich Food-Tech, Agri-Food entwickelt, sodass wir dann vor 2 Jahren beschlossen haben, darunter eine eigene Brand aufzubauen. Das war NX Food. Und jetzt Anfang diesen Jahres dann die Entscheidung getroffen wurde, dass NX Food einen Carve-out macht. Das heißt, dass wir das ganze Thema, was wir vorher an die verschiedenen Vertriebslinien in der Metro angeboten haben, also Classic Fine Foods, Rangier Express, die Metro Cash and Carry Märkte, aber auch damals noch Real und Kaufhof, dass wir das jetzt halt einfach quasi dem Markt öffnen und auch verschiedenen anderen Akteuren, die im Food und aber auch nicht im Food-Bereich unterwegs sind, anbieten. So, und das ist das, was wir im Grunde machen.
Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt Rewe oder Edeka oder McDonald's oder Burger King bin, dann kann ich zu euch kommen und mich einerseits beraten lassen über kommende Food-Trends, aber wahrscheinlich irgendwie auch schon verschiedene Experimente durchführen lassen, Studien, Pilotprojekte. Verstehe ich das richtig?
Ja, genau. Das ist genau richtig erfasst. Wir haben immer gesagt, wir sind das Reality Distortion Field der Metro, weil wir halt auch gesagt haben, okay, es gibt diese klassischen Greenfield-Ansätze, dass du anfängst, Innovationslabore in irgendwelchen fancy Places aufzubauen und zu gucken, okay, jetzt experimentieren wir rum. Oder du versuchst halt im Grunde einen Raum zu schaffen innerhalb der Kernorganisation, wo du dich maximal mit der Kernorganisation auseinandersetzen musst, ja, aber auch gleichzeitig den Raum hast, Sachen selber zu gestalten. Und das hat uns immer geholfen, nicht top-down auf die ganzen Prozesse zu gucken und zu sagen, okay, das funktioniert sowieso nicht, sondern immer von dem Kerngedanken aus der Organisation neue Themen aufzugreifen. Und das war am Ende auch der Schlüssel des Erfolgs, dass wir immer auch mit einer Perspektive, die kommt halt auch vor allem aus dem Team heraus, dass wir halt alle sehr, sehr stark aus dem klassischen Business kommen, dass wir halt Gastronomie verstehen, dass wir halt Handel verstehen, aber alle nicht nur eine Begeisterung für die neuen Technologien haben, sondern dort auch über die letzten 5 oder halt in meinem Fall 10 Jahre die Expertise aufgebaut haben, dass wir wissen, okay, wie führt man eine Commercial Due Diligence im Thema Vertical Farming durch? Was sind die Erfolgsfaktoren eines skalierfähigen Modells im B2B2C-Bereich? Und das sind halt genau die Faktoren, die wir dann dort mit einfließen lassen oder auch gerade über die kommunikative Schiene. Wenn ich mich erinnere, dass wir damals halt, wie gesagt, als die Ersten das ganze Thema End-to-Food in Deutschland aufgesetzt haben, war es uns natürlich auch wichtig zu gucken, wo sind die kritischen Faktoren, warum der Konsument jetzt auf einmal Produkte kauft, die Insektenmehl beinhalten. Oder ist das quasi einfach nur ein Thema, was gerade en vogue ist und wo man gucken muss, wie sich das entwickelt. Und diese Ausdifferenzierung auch im Dialog mit der Kundenbasis und mit den Anwendern aus der Gastronomie führt am Ende dazu, dass du klare Use Cases identifizieren kannst, die auch nicht nur dem Startup helfen, sondern auch natürlich in erster Linie dem Anwender oder dem Verbraucher.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich eine Venture Capital Fonds bin, eine Private Equity Firma oder meinetwegen auch ein großer Stratege im Lebensmittelbereich und mir jetzt irgendwie überlege, ich möchte jetzt in eine Firma X investieren oder die sogar kaufen, seid ihr dann auch Teil von so einer, Due Diligence? Würdet ihr da auch eine Beratung machen und Empfehlungen aussprechen?
Genau, das haben wir in der Vergangenheit tatsächlich auch diverse Male gemacht, dass wir genau dann sagen, okay, wir machen bei der Commercial Due Diligence, unterstützen wir. Und auch diese Startup-Shelf-Plattform, die wir aufgesetzt haben, war im Grunde über die letzten 2 Jahre nichts anderes, als zu gucken, okay, wie unterstützt man ein Unternehmen vom Proof of Concept zum Proof of Market? Und am Proof of Market ist genau der Sweet Spot, wo man sagen kann, okay, jetzt macht es Sinn, Wachstumskapital aufzunehmen und das Ganze nach vorne zu treiben. Und dann hat man genau im Grunde die schöne Perspektive, dass man weiß, ein Produkt funktioniert und braucht jetzt eigentlich nur noch mehr Kohle, um das mal so zu platt zu sagen, um halt jetzt zu skalieren. Das heißt, wir haben auch vielen VCs oder sind mit vielen VCs im Austausch international, weil das Thema halt einfach auch ein sehr internationales Thema ist. Erst heute Morgen habe ich mit Kollegen aus Singapur telefoniert, nicht nur von Classic Fine Foods, sondern auch von einigen Anbietern dort, um zu gucken, okay, das Ökosystem in Singapur ist ein wahnsinnig agiles, sage ich mal so, dass wir da gucken, okay, was für Projekte können wir dort anstoßen, aber auch vor allem im internationalen Kontext Israel und Ost- und Westküste in diesen Dialog ständig aufrechtzuerhalten.
Ja, klasse. Und deshalb ist es auch genial, dass du heute zu Gast bist, weil du ja wirklich so dieses Big Picture hast. Einerseits eben was Foodtrends angeht, aber dann eben auch diese komplette Value Chain eben von der Produktion, dann eben auch über die Logistik und die Distribution. Einige dieser Themen wollen wir auch heute covern. Und da würde ich gerne erstmal mit den Foodtrends anfangen. Ich glaube, du benutzt ja gerne den Begriff Alternative Food. Und ich verstehe darunter eigentlich erstmal diese ganzen Trends, wie jetzt natürlich plant-based Ernährung. Ich selbst bin auch ein großer Fan davon. Ich war früher riesiger Liebhaber von Steaks, Burgern, Spare Ribs und so weiter und bin jetzt seit einem Jahr irgendwie so experimentell Vegetarier und klappt eigentlich auch sehr gut und habe mich dann natürlich auch so ein bisschen erkundigt, was es da für Produkte gibt. Bin dann natürlich auch über spannende Brands gestoßen, wie zum Beispiel Oatly für Hafermilch. Natürlich auch sowas wie, wir haben Beyond Burger bei uns im Tiefkühlfach liegen und so weiter. Wie definierst du denn für dich jetzt Alternative Food?
Ja, also wenn ich vom Alternative Food spreche, dann ist es tatsächlich die Generation 1.0. Ne? Wir haben, als wir bei der Generation 0 gesprochen haben, von Alternativen, das waren die klassischen veganen und vegetarischen Burger-Patties, die wir kennen. Das waren Seitan, Bratlinge und Co. Und bei dieser Generation 1.0 geht es jetzt darum, Alternativen zu schaffen, für Produkte, die für den Konsumenten schon gelernt sind, aber einen sozialen, ökonomischen oder halt auch einen gesundheitlichen Mehrwert bieten. Das heißt, das sind alles bessere Versionen ihrer Originale, aber von der Qualität und vor allem vom Geschmack nur geringfügig zu unterscheiden. Und das ist letztendlich auch das entscheidende Kriterium, dass du den Konsumenten nicht unbedingt dazu bringst, dass er jetzt in neuen Anwendungsfällen denkt oder auch seine Gewohnheiten abändern muss, sondern dass er 1:1 Produkte verwenden kann, die gleichen Eigenschaften haben wie das Originalprodukt, aber halt einfach besser sind. So, und dieses Potenzial, was dort gerade aufkommt, und du hast es selber angesprochen, für Oatly im Milchbereich, und da reden wir auch von einer Diversity in Food. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur klassische Milch, sondern wir haben auf einmal Pea, wir haben auf einmal Almond, wir haben auf einmal Cashew, wir haben ultra viele verschiedene Facetten, die jetzt im Grunde eine Milchalternative sind. Und das Gleiche gilt halt für die ganzen Categories. Und die großen Bereiche, die jetzt als nächstes angegangen werden, sind natürlich neben dem Meat-Bereich, den du schon erwähnt hast, und dem Dairy-Bereich, auch die Bereiche Fisch oder auch der ganze Bereich Käse. Und das ist halt ein unheimliches Potenzial, in dem sich halt auch gerade sehr, sehr viele große Venture-Capital-Unternehmen rumtreiben. Das ist quasi die Generation 1. Und wenn wir dann von der Generation 2 sprechen, das heißt von dem ganzen Thema Ultra-Processing, wo das Thema Precision Fermentation oder auch das Thema Cultivation zum Ausdruck kommt, da reden wir dann von einem sehr, sehr starken Biotech-Einschlag. Das heißt, dass du dann wirklich alle Anwendungsfälle 1:1 wiedergespiegelt hast, dass du die gleichen Kochzeiten hast, dass du die Produkte wirklich 1:1 verwenden kannst wie das Original.
Also was ich mich an der Stelle immer frage, ist, ob diese neuen Produkte, dieses Alternative Food, inwiefern ist das jetzt irgendwie so ein Nischenphänomen für irgendwelche coolen Hipster in Berlin im Prenzlauer Berg, die eben auch genug Geld haben, um sich jetzt irgendwie Oatly für 2,39 € pro Liter zu kaufen? Oder glaubst du, dass es eigentlich so ein unumkehrbarer Trend ist, so ähnlich wie auch das Internet selbst oder meinetwegen elektrische Autos, die allein schon durch die Ökologie, aber eben auch durch die Generation Z eben getrieben werden, sodass wir davon ausgehen können, dass dann in einigen Jahren es eben mehr Leute geben wird, die eben Fleischalternativen konsumieren als normales Fleisch? Und dann eben auch die alternative Milch eher so das New Normal ist?
Also, das ist eine sehr gute Frage und eine Frage, die ich halt auch immer wieder höre. Ich sage, wir sind jetzt gerade genau an dem Scheidepunkt, wo es halt genau das neue Internet sein wird, ne? So wie du es gerade besprochen hast, weil es auch halt irgendwann eine Kostenfrage sein wird. Das heißt, wir haben Produkte wie beispielsweise im Cultivated Meat Bereich, die werden irgendwann einen Kostenpunkt erreichen, wo sie halt für alle Verwerter innerhalb der Wertschöpfungskette ultra attraktiv sind und auch einfach eine gute Alternative sind. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, du hast die neue Generation Generation Z oder Generation Y angesprochen. Das sind im Grunde die Generationen, die Generation Y, das sind die jetzt alle in Flexitarien denken. Die Generation Z ist aber die das als klaren Purpose ihrer Generation sieht, sich im Grunde neu ernähren zu wollen und für eine bessere Welt. Also es ist die ganze Fridays for Future Bewegung. Dann haben wir aber noch ein drittes Thema. Das heißt, dass wir gerade die Diskussion dieser neuen Alternativen, und das ist manchmal auch wirklich erschreckend, aber es ist leider so, nicht mehr auf einem Animal Welfare Gedanken haben, sondern eher auf einem Health and Lifestyle Thema. Das heißt, diese neuen Gesundheitsthemen, die sind nicht mehr mit dem Zeigefinger unterwegs, sondern die sind ganz klar mit einem Peace-Zeichen unterwegs und sagen, diese neuen Produkte, die sind einfach modern. Wenn du dich nicht so ernährst, dann bist du einfach kein moderner Mensch mehr. Und das sieht man ja ständig im Umkreis. Und das sind alles Treiber dafür. Und insbesondere sowas wie Corona war ein unheimlich starker Beschleuniger, weil die Menschen einfach ein sehr, sehr starkes Bedürfnis haben nach Sicherheit und auch nach Gesundheit. Das heißt, man setzt sich sehr viel stärker wieder mit dem Thema Gesundheit und Ernährung auseinander. Man will halt wieder sich selber mit Sachen beschäftigen. Die Leute fangen alle an zu kochen. Wir sehen das an der riesigen Zahl von Apps, die im Recipe-Curation-Bereich runtergeladen werden. Ja, die gehen alle gerade durch die Decke. Das ganze Thema Direct-to-Consumer im Gewürzbereich, brutal durch die Decke, Ankerkraut, Just Spices und Co., weil halt die Leute wieder anfangen, mehr zu Hause zu kochen. Also die Gartencenter machen gerade horrende Umsätze, weil die Leute anfangen, wieder Tomaten und Co. zu Hause anzubauen. Das sind alles im Grunde klare Indikatoren dafür, dass dort gerade ein sehr, sehr starker Mindshift stattfindet und die Leute sich jetzt anfangen, mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, mehr mit dem Thema Gesundheit und automatisch auch mit dem ganzen Thema, wie kann ich mich gesünder ernähren? Und dann ist der Weg um eine pflanzliche Ernährung eigentlich unumgänglich.
Ich finde es auch immer spannend, wie sich solche Trends eben auch entwickeln. Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Yoga, ja, dass du am Anfang, das ist immer so für die absoluten, ich sag mal so, nicht despektierlich gemeint, aber ich sag mal so absoluten Müslis und Yogis und so weiter ist, ne? Also für so Esoteriker irgendwie, die sowas irgendwie ganz cool finden, quasi Yoga und gesunde Ernährung und so weiter, ne? Die werden am Anfang erstmal irgendwie so belächelt werden. Dann rutscht das Ganze, sagen wir mal, eher so in die Besserverdiener-Sparte irgendwie rein, ne? Dass dann irgendwie die coolen Leute, so die Trendsetter, dann eben Yoga und dann eben auch vegan für sich entdecken. Und irgendwann wird das Ganze dann eben Mainstream, wenn das Ganze vielleicht auch einerseits von den Influencern so ein Stück weit vielleicht auch gepusht wird, aber vielleicht auch im Preispunkt so runterkommt, ja, dass sich das eben auch jeder leisten kann.
Ja, ich finde, das sieht man auch sehr, sehr stark in dem Vergleich von Impossible und Beyond Meat beispielsweise. Beyond Meat ist rausgegangen, hat sehr, sehr stark über Sportler kommuniziert und ist dadurch halt auch wirklich eine Marke geworden, die halt auch in der jungen Generation angenommen ist. Bilder, wie als KFC Beyond-Produkte gelistet hat, dass die wirklich die gleiche Kundschaft, die normalerweise bei KFC einkauft, wirklich dreimal um den Häuserblock steht, um die neuen Produkte dort zu essen. Und da hast du ja im Grunde einen sehr guten Proof dafür, dass die Leute diese neuen Produkte auch akzeptieren. Und das Gleiche, wenn zum Beispiel ein Snoop Dogg Werbung für Pickout macht, ja, und oder auch das ganze Thema Impossible Food, dass dort halt Produkte sehr, sehr stark über die bessere Gastronomie eingebracht werden, um halt auch wirklich eine gute Brand zu schaffen. Und durch diese neuen Ansätze werden im Grunde Zielgruppen aktiviert, die sich sehr, sehr stark auch über das Thema Lebensmittel selbst verwirklichen. Das heißt, da zahlen unheimlich viele Trends drauf ein. Wenn ich mich jetzt online als Foodie gerne präsentiere und das ganze Thema rausführe, dann kann ich das im Grunde, wenn ich neue, gute Produkte aufzeige. Und da greifen einfach gerade sehr, sehr viele schöne Mechanismen zusammen, die halt dieses Thema beschleunigen.
Genau, und auch beim Thema junge Generation, Generation Z, da kann ich zumindest anekdotisch erzählen, dass es jetzt eben, also dass ich wirklich schon Kinder von Freunden kenne, da sind Kinder vielleicht 10 Jahre alt, ja. Und die sind dann irgendwie schon vegetarisch oder sogar Veganer, weil die sich eben mit dem Thema auseinandergesetzt haben, irgendwelche Dokus angeguckt haben und sich gefragt haben, Moment mal, wo kommt eigentlich dieses Burger Patty eigentlich her? Also ja, ziemlich erstaunlich, was es da schon gibt. Und auch bei jungen Leuten, auch so bei so 20-Jährigen oder sowas, ja, die sind gefühlt irgendwie auch alle Veganer oder zumindest mal irgendwie stark plant-based. Also das ist auf jeden Fall stark im Kommen. Und du hast zwar einerseits gesagt, naja, wir wollen ja nicht mit dem Zeigefinger drauf zeigen, ne, mit dem Erhobenen. Auf der anderen Seite glaube ich aber schon, dass halt so Fleischkonsum, wie wir ihn kennen heute oder noch vor 10, 20 Jahren. Also ich glaube, das wird halt irgendwann so wie Rauchen sein, ja. Wenn du dir sowas wie Mad Men anguckst, ja, dann ist es irgendwie ganz normal, dass sie da im Schlafzimmer sitzen und irgendwie eine Kippe rauchen, wo du dir auch denkst, ja, geht's doch. Ich kann mir halt vorstellen, dass in 20 Jahren, wenn du da jetzt irgendwie so ein 500 Gramm Schnitzel bestellst, ja, dich die Leute irgendwie auch angucken und denken, ja, was geht denn mit dem ab?
Ja, absolut. Also das mit dem Zeigefinger war nicht in der Form gemeint, dass ich nicht glaube, dass das eine ähnliche Mechanik irgendwann aufgreifen würde, dass die Leute halt auch sagen, was ist denn hier los? Sondern dass es halt eher so ist, dass dieser krass ideologische getriebene Veganismus, also das war so der Stempel bei jedem Veganer, der ist automatisch auch jemand, der mir im nächsten Schritt vorwirft, wenn ich jetzt eine Wurst esse, wie kannst du denn eine Wurst essen? Und das ist halt einfach mittlerweile nicht mehr da, weil es ein ganz anderes Selbstverständnis hat, dass die Leute, die sich so ernähren, die müssen sich auch nicht rechtfertigen. Und das Gros der Leute, die jetzt Flexitarier werden, und das sind halt diejenigen, die halt auch, finde ich, den größten Hebel gerade haben, das sind diejenigen, die genau diesen Trend gerade nach vorne treiben. Und aus dieser großen Masse werden sich dann genau die Leute dann in den Bereich entwickeln, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, es war jetzt einfach wichtig, gute Lösungen zu schaffen, die es dieser großen Masse ermöglichen, jetzt ihre Ernährung umzustellen. Und da sind wir jetzt gerade.
Ich würde jetzt gerne mal Beyond Meat oder auch Impossible mal rausgreifen als ein Beispiel für solche Food-Tech-Unternehmen. Und da stellt sich mir erstmal die Frage, sind das überhaupt Technologieunternehmen oder sind das eben Marketingunternehmen? Ich selbst habe eben auch Aktien in Beyond Meat gekauft, eine kleine Position. Ich glaube, die sind ja derzeit mit 10 Milliarden bewertet. Ich kann mir da jetzt zwei Szenarien vorstellen. Das eine ist eben, die sind wirklich eine Technologiefirma, haben irgendwie so coole Forschung betrieben, dass sie als einzige diesen Fleisch, ja, Geschmack und die Konsistenz nachmachen können. Und wenn jetzt eben der Konsum von Alternative Meat eben wächst, dann wird es eine 100-Milliarden-Company. Szenario 2 ist, das ist eigentlich nur eine Marketing-Company, das ist eine absolute Commodity. Jeder Aldi, Lidl, weiß nicht, Rügenwalder und so weiter, kann morgen sein alternatives Protein herstellen und als eigene Marke oder Handelsmarke vertreiben. Und die Margen geraten unter Druck und es gibt eigentlich keinen Vorteil, den du da verteidigen kannst. Wie muss man über dieses Thema nachdenken?
Das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist genau der Knackpunkt gerade bei der Bewertung vieler Startups. Der Markt wird gerade wirklich geflooded von Cash. Und ich sage immer, okay, wir müssen halt gucken, entweder wird halt wirklich gerade eine wahnsinnig gute Marke aufgebaut, ja, weil viele dieser Modelle sind halt auch Asset-Light-Modelle. Das heißt, die Produktion findet halt im Grunde über Partner statt und genauso, du hast es gerade angesprochen, kann es halt ähnlich einer Commodity einfach auch ganz einfach über die Eigenmarken vertrieben werden. Das heißt, entweder ist es halt Brand-Building oder es ist eine klare IP. Und in den beiden Cases Beyond Meat und Impossible Food, würde ich sagen, scheint es so, dass wir auf der einen Seite halt eine Marke haben und auf der anderen Seite eine IP, weil dort halt quasi das Hemp extrahiert wird und dadurch halt im Grunde auch diese Genetic Modification haben. Das heißt, das wird, ist auch im Grunde gerade das Problem, warum wir Impossible Food noch nicht in Europa sehen. Aber auf der anderen Seite haben wir den Beyond Meat Burger. Man darf aber nicht vergessen, ich habe jetzt tatsächlich auch hier im Kühlschrank Version 94.3, eine Minced Meat Version. Das heißt, an dem Thema wurde so lange geforscht, dass du am Ende wirklich, genau, ist so ein bisschen wie das Coca-Cola-Rezept. Es gibt 1000 Coca-Cola-Rezepte, die wir da draußen haben, aber wenn du eine Coca-Cola trinkst, dann hat es trotzdem noch einen ganz besonderen Geschmack. So. Und das heißt, ähnlich sehe ich das auch hier. Auch wenn du jetzt nicht die große technologische Innovation da drin hast, ja, ist es am Ende des Tages doch das Rezept, was halt im Grunde über Jahre so ausgeklügelt worden ist, ja, und da findet halt auch immer auf mikrobiologischer Ebene ein Matchmaking statt, dass du wirklich bestmöglich an die Protein- und Ingredients-Komponenten des Originals drankommst, um halt dieses Fleischmimik bestmöglich herzustellen. Ich habe auch immer wieder festgestellt, dass Leute gesagt haben, ja, sie haben dann Burger XYZ probiert, der war ja eigentlich viel, viel besser. Und dann frage ich mich, gibt es da nicht auch vielleicht diesen kleinen Bias im Kopf, der gerade die Position von Beyond Meat einfach angreifen möchte und sagen würde, hey, das ist doch gar nicht so schwer. Du nimmst eine Extruder-Technologie, schmeißt da ganz viele Sachen rein und hast am Ende auch ein Burger-Patty. Und Beyond Meat ist nur eine Brand. Man darf aber nicht vergessen, dass der Erfolg von Beyond Meat einfach der ist, weil halt das Produkt einfach auch über einen sehr langen Zeitraum so entwickelt worden ist, dass wir am Ende was haben. Und so würde ich das sehen. Das heißt, bei Beyond Meat haben wir eine gute Vergleichbarkeit oder haben wir einen guten Ausgleich von beiden Sachen. Das heißt, dort sehe ich auch die IP vor allem in der Rezeptkomposition, die sicherlich irgendwann eins zu eins so nachgestellt werden kann, weil der Technologiebereich jetzt nicht so groß ist. Aber auf der anderen Seite schon eine sehr, sehr starke Brand, die jetzt auch in andere Verticals geht. Bei Impossible Food haben wir ganz klar eine IP-Thematik und die macht das ganze Thema gerade auch sehr, sehr spannend. Und deswegen geht Impossible jetzt auch in andere Bereiche. Ne? Milk ist jetzt auch das nächste große Thema.
Also, was ich ganz spannend finde bei der Distribution ist, dass die Beyond Burger, die sind ja noch relativ schwierig zu bekommen. In der Vergangenheit habe ich jetzt bei irgendeinem Online-Metzger oder sowas bestellt, ja, wo ich dann irgendwie 10 Patties irgendwie für 40 Euro oder sowas bestellt habe. Und erst diese Woche habe ich meinen Amazon Prime Now aufgemacht und da habe ich dann plötzlich gesehen, Beyond Meat Patties, 10 Stück für 20 Euro, aber jetzt eben auch Beyond Meat, also Hackfleisch und eben auch schon die Würstchen, ja. Das heißt, die kommen jetzt eben mittlerweile auch schon in so einen, ja, breiteren Umlauf. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich im Handel? Also klar, Beyond Meat ist jetzt eine große Brand, aber wie schaffe ich es denn, ein Produkt so zu etablieren, dass es auch wirklich überall zu kaufen ist, sowohl online als auch offline bei den ganzen großen Händlern? Also was ist da einerseits vonnöten, was den Kapitalaufwand angeht, als auch quasi die, ja, Vertriebsstrategie, um da auch wirklich überall unterzukommen?
Das ist im Grunde die Schlüsselfrage aller Startups. Wie komme ich im Grunde in den Handel rein? Und ich habe da verschiedene Themen, wie ich das Ganze angehen würde, insbesondere gerade haben wir die Möglichkeit, die Händler auch als Partner für solche Themen zu gewinnen. Das heißt, viele Händler sind natürlich daran interessiert, solche Lighthouse-Lösungen wie beispielsweise Beyond Meat oder auch andere gute Startups in das Sortiment aufzunehmen, die halt auch einen Strahleffekt auf das ganze Sortiment haben und die Innovationsfähigkeit des Händlers nochmal unterstreichen. So, das ist eine Sache, über die, wo es über Storytelling geht, etc. Das ist so der Weg. Der zweite Weg ist allerdings, ich muss als Unternehmen mich immer fragen oder als Gründer, wenn ich ein Startup habe, wie passe ich ideal in das bestehende Konstrukt hier rein? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Babynahrung entwickle, ja, die jetzt gefroren ist, ja, dann macht das keinen Sinn, weil Babynahrung kaufen die Konsumenten meistens im DM oder im Rossmann. Dort gibt es aber keine Tiefkühlabteilung. So, das heißt, wenn ich in den klassischen Supermarkt reingehen würde, dann habe ich dort auch nicht diese Produkte im Tiefkühlregal. Da gibt es noch nicht mal eine Category für. So, und deswegen muss man auch sehr, sehr stark versuchen, immer aus der Handelsperspektive und aus den bestehenden Strukturen zu denken. Und dann ist ja der dritte Punkt der Innovationscharakter noch. Das heißt, wenn ich jetzt, oder es gibt noch zwei, drei andere Punkte, die werde ich noch erwähnen, aber denn das heißt ganz klar, wenn ich beispielsweise wie diese Produkte, nehmen wir mal ein Alternative Fish Produkt, dass ich ganz klar sage, ich will halt auch da gelistet sein oder da sein, wo der Fisch ist, dass die Leute, die quasi ins Fischregal sehen und sehen, okay, hier habe ich Lachs, aber hier habe ich auch veganen Lachs. Wow, veganen Lachs, das will ich gerne mal probieren. Das heißt, dass ich den Konsumenten auch direkt mit der Alternative konfrontiere, dort, wo er quasi seinen Einkauf tätigt. Fälle, die ich jetzt auch nochmal aufsehen würde, das habe ich jetzt auch einigen Startups in der Corona-Zeit gesagt, weil dort viele Einkäufer recht konservativ gehandelt haben, weil sie natürlich am Anfang erstmal in der Schockstarre waren. Das heißt, sie mussten dafür sorgen, dass der Supply für die Supermärkte gewährleistet ist und wir keine Out-of-Stocks haben. Das heißt, dort wurden die Ladentheken erstmal dicht gemacht. Da habe ich ganz klar gesagt, Leute, das ist die Zeit, wo ihr jetzt im Grunde dafür sorgen müsst, dass ihr Konsumenten hinter euch bringt, wo ihr Communities aufbaut, wo ihr starke D2C-Marken etabliert. Und wenn ihr quasi dann in der Lage seid, mit einem großen Count auf den Einkäufer zuzugehen, dann hat er natürlich nochmal einen Grund mehr, weil er durch euch es schafft, bestimmte Zielgruppen so zu leveragen, dass sie wiederum auf die Fläche kommen. Das heißt, wenn jetzt im Grunde der kleine Ingwer-Shot es geschafft hat, 50.000 Instagram-Follower aufzubauen, dann nehme ich den natürlich wesentlich lieber auf, weil ich weiß, der postet sofort in seiner nächsten Story, hey, ich bin jetzt bei dem und dem gelistet, und dann kommen die ganzen Leute da rein. Und das sind halt genau solche Mechaniken, die es heutzutage Startups auch einfacher machen, diese Handelsfronten zu durchbrechen. Ja.
Wo du jetzt schon über das Thema neue Marken sprichst, aber auch Direct-to-Consumer, da stelle ich mir folgende Frage. Auf der einen Seite bin ich natürlich ein großer Fan von Startups und natürlich auch ein Verfechter von Innovation. Ich glaube natürlich, dass du neue Produkte bauen solltest. Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, okay, wie können das etablierte Konzerne eigentlich zulassen, dass so kleine Brands denen irgendwie solche Marktanteile wegnehmen, ja? Ein Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, Gewürze. Also Gewürze sind sicherlich keine Rocket Science. Und jetzt gibt es irgendwie Just Spices, die kaufen wir irgendwie auch gerne. Und dann gibt es Ankerkraut. Die müssen ja fantastische Margen haben, so teuer wie das Zeug ist. Und dann sehe ich halt irgendwie bei mir im Supermarkt diesen Ostmann, der ja traditionellerweise immer diese Gewürze hat. Da sehen gefühlt diese Gläser genauso aus wie vor 20 Jahren. Da denke ich mir, okay, wer hindert denn die Leute bei Ostmann daran, jetzt irgendwie ein neues Rezept zu erfinden, sowas wie Avocado-Topping, weil das offensichtlich gerade angesagt ist, und das vielleicht in eine bunte Verpackung zu packen, anstatt in diese ollen Gläser, ja? Also gerade wenn es jetzt nicht darum geht, jetzt das neue Elektroauto zu erfinden, sondern es um so inkrementelle Sachen geht, was Produkt und Marketing angeht, warum kriegen jetzt viele etablierte Konzerne nicht hin?
Das hängt tatsächlich, man mag es kaum glauben, aber auch an der Agilität zusammen und an dem, wie das ganze Businessmodell als solches konstruiert ist. Du darfst nicht vergessen, bei Just Spices ist das ja ein sehr starker Processing-Step, der dort quasi integriert ist. Ich habe eine Zeit lang die Diskussionen gesehen, warum die deutschen Einzelhändler es nicht schaffen, eine Subscription-Box à la HelloFresh, Kochabo und Co. auf den Markt zu bringen. Da habe ich immer gesagt, ja, weil der deutsche Handel nicht in der Lage ist, genau diesen einen Prozessschritt, wo es darum geht, die Gewürze so abzufüllen, ja, oder auch die einzelnen Ingredients so abzufüllen und zu portionieren, weil der dazu nicht in der Lage ist. Das ist ein Veredelungsschritt, der nicht in dem Geschäftsmodell eines Händlers drin ist. So. Und dazu kommen natürlich danach noch die Algorithmen, was die Rezeptentwicklung angeht, etc. Ne? Das, oder auch die ganze Content-Produktion. Das ist jetzt mal außen vor. Aber dieser kleine Veredelungsschritt ist ein Schritt, der es keinem Händler ermöglicht hat, wirklich auf dieses Subscription-Box-Modell zu reagieren. So, Gleiches haben wir jetzt, sage ich mal, bei Ostmann und wie sie alle heißen. Da ist das komplett durchdekliniert, dass im Grunde hier auf der einen Seite, sage ich mal, das Oregano ankommt, ja, dann wird das abgefüllt, runterportioniert und dann landet das, wir kennen ja alle das Thema der Teekampagne, ne, oder Gewürzkampagne, ne, dass es dann runtergebrochen wird und dann direkt in den Handel geht. Ne. Das heißt, das Geschäftsmodell ist genau auf diesen Schritt, dieser eigentliche Veredelungsschritt, der jetzt bei Just Spices zusammen stattfindet, ja, dass dort quasi noch die Sachen gemischt werden und einzelne Rezepte nochmal entwickelt werden etc. und dann das Ganze rausgeht, das ist halt in diesem Modell nicht vorgesehen. Und deswegen ist halt auch der Switch in diese Category für den Konsumenten sehr, sehr kleiner, weil der sich einfach fragt, Moment, hier habe ich das Gewürz und das Gewürz, warum ist denn keiner auf die Idee gekommen, die zu mischen, und dann habe ich das im Grunde. Das ist aber für ein großes Unternehmen ein wahnsinniger Schritt, und das komplette Businessmodell und die Kalkulation und Budgetierung für die nächsten Jahre wird da halt komplett auf den Kopf gestellt.
Aber siehst du da einen Wandel? Denn du kennst ja zum Beispiel Metro jetzt gut von innen, und ich würde mir jetzt denken, naja, bräuchte jetzt nicht eigentlich jede große CPG-Firma, FMCG-Firma der Welt, Procter & Gamble und Co., oder meinetwegen auch jeder große Händler, kann er nicht einfach eine Art Food-Incubator bauen, und dann sieht er im Prinzip, okay, neuer Food-Trend, meinetwegen irgendwie HelloFresh, nächster Food-Trend irgendwie, was nicht, Alternative Milk oder irgendwie Gewürze, und dann starte ich da meinetwegen ein Team drauf, was halt irgendwie relativ schnell sowas dann eben auch in Gang bringen kann. Oder ist es dann vielleicht sogar rationaler zu sagen, nee, wir warten es alles mal ab, wir machen quasi eine outgesourcete R&D, gucken mal, wer sich da durchsetzt, und dann kaufen wir halt lieber den Just Spices für 100 Millionen Euro, anstatt da selbst die ganze Zeit 100 missglückte Experimente zu machen.
Das ist tatsächlich genau das Szenario, weil du darfst nicht vergessen, so eine kleine, wenn jetzt sagen wir mal, ein Barilla das ganze Thema aufbaut, dann wird ein Barilla trotzdem beim Handel immer noch die gleiche Schwierigkeiten haben. Das ist halt eine Barilla-Brand, die dort aufhört. Das heißt, die wird mit den gleichen Restriktionen beim Handel gehandhabt wie die Mutter-Company. So, während jetzt ein Startup, was in dem Bereich unterwegs ist, nochmal ein Stück weit anders gehandhabt wird. So, und dann haben wir, das ist so die eine Thematik. Die zweite Thematik ist die, dass diese kleinen Brands, ja, wenn sie wirklich vielversprechend sind, mit so viel VC-Money gebackt sind, ja, dass sie halt nochmal ganz anders am Markt agieren, ne? Und dadurch halt im Grunde auch eine ganz andere Performance im Markenaufbau etc. auf die Beine stellen können, als das aus dem Entrepreneurship-Ansatz erfolgen kann. So, das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema ist, dass es auch oftmals wirklich die Incentivierung ist, ne? Das heißt, dass sich ein Team jetzt aus einer Company heraus so entwickelt und dann gleichzeitig den ganzen Startup-Spirit an den Tag legt, ja, um wie ein Startup zu performen. Das hast du in den seltensten Fällen, wenn du diese direkte Vergleichbarkeit hast. Das heißt, wenn sich ein Gründerteam gerade auf ein Thema spezialisiert und das Thema nach vorne treibt, die arbeiten 24/7, damit das Thema nach vorne geht, ne? Die geben Vollgas darauf. Und wenn du quasi, und da tun sich halt viele Konzerne auch schwer, dann zu sagen, okay, ich gebe dir jetzt, ne? Das ist so dieses Modell eines Revolvers, ne? Wir gucken halt einfach, welche Munition oder welche Patronen jagen wir in den Markt. Da ist in den wenigsten Fällen das Unternehmen auch bereit, in diesem Ansatz den Gründern, den Mitarbeitern, die sich in so ein kleines Vehikel reinsetzen, auch Anteile zu geben und die halt auch wirklich am Erfolg des Ganzen partizipieren zu lassen. Dann gibt es noch interne Zielkonflikte, ja. Das heißt, können diese kleinen Einheiten auch auf die Vertriebsstruktur zugreifen, ja, von anderen Brands. Das heißt, kann jetzt auf einmal der Chef, der jetzt die normalen Spaghetti Linguine verkauft und das Nudelsortiment, würde der jetzt auf einmal auch einen Riegel Huckepack nehmen, der Key-Accounter, ja, um das ganze Thema rauszuholen. Das heißt, du hast dort auch noch interne Konfliktstrukturen, ob die Salesforce auch diese neuen Units mitnehmen würde. Und diese ganzen Themen verlangsamen gerade genau diesen Innovationsprozess. Was nicht heißen soll, dass es Innovationen nicht gibt, ja. Wir sehen da auch ein paar guten Beispiele. Ich finde, eines der besten Beispiele ist einfach die Arbeit von Godot und Rügenwalder Mühle, ne, was er halt geschaffen hat. Das heißt, dort eine ganze Transformation auf eine andere Beine zu stellen. Cut Your Screen Food, wie die das ganze Thema aufsetzen und sich dort in dem Bereich unterwegs werden. World Invest ist ja eigentlich auch mit Oatly ein sehr, sehr schöner Case. Das heißt, wir sehen schon, dass diese Vehikel dort auch im Markt sind, aber es ist immer genau der Konflikt zwischen der strategischen und der finanziellen Perspektive, der bei diesen Companies momentan noch vorherrscht.
Das finde ich auch deshalb spannend, weil wir haben ja vorhin schon von Trends gesprochen, die ja eigentlich sonnenklar sind und eigentlich auch nicht aufzuhalten. Ne? Und das ist ja unter anderem Digitalisierung, aber vielleicht auch sowas wie Plant-Based Diet. Und bei einem Rügenwalder, da ist ja irgendwie klar, dass es ja eigentlich logisch, dass die irgendwann mehr Umsatz machen sollten mit irgendwie Nicht-Fleisch-Fleisch als mit traditionellem Fleisch. Genauso wie ja ein BMW oder ein Daimler wahrscheinlich ja eher 50% plus mit Elektroautos machen sollte, als mit normalen Verbrennungsmotoren. Ich meine, die sind ja alle nicht doof, ne? Jeder kennt diese offensichtlichen Trends. Und was unterscheidet sozusagen die Unternehmen, die wirklich sagen, okay, wir gehen diesen Trend mit, wir kannibalisieren uns meinetwegen selbst, wir ersetzen unser bestehendes Modell durch ein neues Modell, versus denjenigen, die so gefühlt immer so denken, naja gut, das geht irgendwie vorbei mit dem Internet, da machen wir jetzt mal die Augen zu und warten mal 10 Jahre und gucken mal, was passiert.
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute, eine gute Frage. Ich würde sagen, in Deutschland wird es als Gefahr aufgenommen und in anderen Ländern eher als Chance begriffen, ja, zu vertikalisieren, sich im Grunde in andere Bereiche zu entwickeln. Ich finde auch immer dieser Dyson-Case extrem waren guten, ja, die jetzt auf einmal quasi in diese Handtrockner-Thematik eingegangen sind und dort quasi den ganzen Markt nochmal aufgeräumt haben, obwohl sie aus einem ganz anderen Segment kommen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich die Weitsicht, immer wieder das eigene Geschäftsmodell in Frage zu stellen und zu sagen, okay, früher oder später müssen wir uns halt einfach in einem ganz anderen Bereich entwickeln und weiter vorstoßen, weil sonst werden wir irgendwann nicht mehr da sein, werden wir verschwinden, dann werden wir das Kodak-Problem haben. Und was ich halt auch immer wieder an dem Beispiel Cultivated Meat feststelle, ist, dass wir in Deutschland noch sehr, sehr agnostisch das ganze Thema bezeichnen. Selbst die Begrifflichkeit Laborfleisch ist sowas, wo ich sage, das wird einfach abgetan, wenn man mit den ganzen etablierten Verbänden spricht etc., dann wird es immer auch als lächerlich abgetan. Wenn ich in den USA unterwegs bin oder auch in Singapur, da ist das von geopolitischer Bedeutung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da wird ganz klar gesagt, das ist das nächste Thema und da führt kein Weg dran vorbei. Natürlich in den USA, wo man auch immer unterwegs ist, unter der Prämisse, aber in Singapur beispielsweise, ganz klare geopolitische Thematik. Und da muss ich sagen, das findest du dann halt im Kleinen auch bei den Corporates, weil vielleicht auch dort die Perspektive einfach nicht so eine lange Perspektive ist, sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Die sind teilweise noch so fiktiv, ja, und so abstrakt, ja, dass die Leute sagen, okay, ich sehe da noch nicht die Chance. Und wenn es irgendwann so ist, dann kaufen wir es uns. Aber dass die Bewertung dieser Unternehmen so durch die Decke geht, Memphis Meats, 160 Millionen im Januar eingesammelt, das ist Wahnsinn. So, ne? Da merkst du, okay, wow, da muss man sich beteiligen. Aber die Fleischkonzerne haben jetzt halt auch ihre Vehikel entwickelt, Tyson Ventures, PAW, um halt genau an diesem Trend auch partizipieren zu können. Ne?
Aber welche Rolle spielt aus deiner Sicht da die Politik, ob sie jetzt eben solche neuen Entwicklungen auch fördert oder denen eher im Weg steht? Jetzt überlege ich mir einfach mal, keine Ahnung, so ein Clemens Tönnies mit seinen ganzen Schlachtereien da, der ist wahrscheinlich in NRW wahrscheinlich auch ein wichtiger Mensch und wahrscheinlich auch Einfluss in die Politik. Also glaubst du, dass jetzt ein Land wie Deutschland oder irgendein anderes Land dann eben auch sagt, naja, wir wissen es eigentlich besser, aber wir fördern eben trotzdem einerseits traditionelle Verbrennungsmotoren oder eben traditionelles Fleisch, um eben unsere, weiß nicht, Gönner oder bestehenden Player eben zu schützen und sehen dann zum Beispiel davon ab, dass man jetzt irgendwie alternatives Fleisch als Fleisch bezeichnen darf oder fördern eben diese neuen Technologien nicht, auch wenn sie ganz offensichtlich die Zukunft sind.
Also in manchen Stellen sieht man halt schon, dass das dort auch in die Richtung entwickelt wird, aber man sieht halt auch auf der anderen Seite, dass die Politik halt einfach nicht den schnellen Innovationszyklen, ja, der Wirtschaft dort im Grunde Schritt halten oder mit denen Schritt halten kann. Das heißt, die Rahmenbedingungen, das sehen wir halt in diesem Cultivated-Prozess, das sehen wir durch die Food Novel, das sehen wir durch diverse andere Themen, da kommen halt immer mehr Themen auf. Dafür gibt es einfach noch gar keine Grundlage. Geht es dort halt um eine Gesetzmäßigkeit, die sich auf den reinen Prozess bezieht, auf das finale Produkt etc.? Das sind halt so Themen, da ist hinkt die Politik einfach noch hinterher, ne? Und da gibt es einfach noch keine klaren Antworten. Auf der anderen Seite, klar, das kann man nicht bestreiten, dass es bestimmte Interessensverbände gibt, die natürlich daran interessiert sind, dass die bestehende Wirtschaft halt in gewisser Weise protegiert wird und auch so aufrechterhalten wird. Aber da darf man einfach nicht vergessen, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Und wir sehen es ja auch gerade im Thema der Elektromobilität. Das finde ich schon wirklich sagenhaft, ja, dass wir dort auch im Startup-Umfeld nicht so viele Patente an den Start kriegen, wie das in anderen Ländern der Fall ist, obwohl wir eigentlich der Automobilstandort per se sein sollten. Ne?
Okay, krass. Jetzt haben wir ja schon über das Thema Brands gesprochen, auch Produktion. Jetzt vielleicht in den letzten Minuten noch ein paar Worte zum Thema vielleicht auch Distribution, vielleicht weniger Logistik. Ich glaube, es wäre vielleicht nochmal ein größeres Thema, aber vielleicht eher direkt zum Endkunden. Jetzt wird ja immer viel über die ganzen neuen Delivery-Dienste gesprochen. Einerseits gibt es natürlich die ganzen Supermärkte, die durch Corona jetzt natürlich auch ihr Food-Delivery oder Grocery-Delivery dann eben auch aufgestockt haben. Jetzt haben wir so Cases gehabt, wie jetzt natürlich auch den Riesen-Exit, natürlich auch von der Flaschenpost. Da könnte man natürlich auch jetzt drüber diskutieren. Warum haben die es mit Durst Express nicht selber geschafft? Warum müssen die jetzt eine Milliarde für so eine Flaschenpost ausgeben? Welche Trends siehst du jetzt gerade bei dem ganzen Thema entweder Food Delivery oder auch Grocery Delivery, die ja spannend sind?
Ja, also im Grocery Delivery Bereich, also quasi den E-Food-Bereich, den wir ja seit Jahren, da geht das Thema hin mehr und mehr zur Automatisation. Ne? Also Ocado ist meiner Meinung nach der absolute Branchenprimus, die jetzt auch schon wieder eine Robotiklösung aufgekauft haben, weil er einfach, ich war diverse Male in den Ocado-Lagerhäusern und da siehst du wirklich, was Full Automatization heißt. Ja, da ist Robotik auf einem Standard unterwegs, das können wir uns gar nicht hierzulande vorstellen. Hängt natürlich auch mit den geografischen Gegebenheiten und dem ganzen Ballungszentrum London und Co. zusammen, ne? Das ist einmal dahingestellt, aber das ist Wahnsinn, was dort abgeht. Das heißt, dort werden wir noch sehr, sehr viel in dem Bereich sehen. Anders ist es so, dass jetzt quasi auch durch Corona der ganze Online-Grocery-Bereich auch einen Schub bekommen hat, ja, und die Kunst jetzt eigentlich darin liegen sollte, der bestehenden Online-Grocery-Anbieter, die Kunden jetzt auch nachhaltig zu halten. Und ich hatte vorgestern noch ein Telefonat mit dem Frederik von Picnic und habe mit ihm darüber gesprochen. Er hat ganz klar gesagt, wir waren halt auch einfach die einzige Alternative. Ja, viele Leute, die haben auch einfach geguckt, wo kriegen sie jetzt halt auch die Waren her, weil sie halt zu Beginn der Corona-Zeit durch Hamsterkäufe und Co. ausverkauft waren. Und dadurch haben sich halt nochmal ganz andere Gegebenheiten aufgebaut. Das heißt, das ist auch nochmal ein sehr, sehr starkes Bild. Wir sehen auch das Thema B2B2C, ne, wird auch zunehmen. In der Vergangenheit war es so, dass wir oftmals durch die Lebensmittelinformationsverordnung Schwierigkeiten hatten, Modelle wie Instacart und Co. durchzusetzen. Aber da sind wir jetzt auch schon einen Schritt weiter. Das heißt, das wird auch nochmal aufkommen in Ballungszentren, dass wir dort halt wirklich auf solche Netzwerke zugreifen können. Und das Thema Cloud Kitchen, glaube ich, wird auch nochmal was durch Cloud Warehousing, dass wir dort auch nochmal diese Services in die Städte bringen. Ne? Cloud Kitchen oder Virtual Kitchen ist ja im Delivery-Bereich so das nächste große Thema, ne? Dass wir halt sehr, sehr viele Online-Brands haben. Wenn wir das ganze Thema jetzt noch auf den Grocery-Bereich projizieren und dort halt quasi bestimmte Multimandanten-Warehouses haben, die in den Städten sind und dort, aus denen sich die Leute bedienen können und das ganze Angebot darstellen können, kann ich mir das auch sehr, sehr gut als nächsten Themenbereich vorstellen.
Klasse. Vielleicht zum Abschluss noch eine Prognose von deiner Seite. Wenn wir über einen Digitalshift sprechen, dann schaut man ja immer gerne auf so eine Zahl wie, wie hoch ist der Digitalanteil gemessen am Gesamtumsatz einer bestimmten Kategorie? Und am Anfang waren ja logischerweise dann nur, weiß nicht, 1% der Bücher, die online verkauft worden sind. Jetzt sind es wahrscheinlich eher 90%. Am Anfang gab es so ein bisschen Streaming. Jetzt kann man sich eine Welt mit DVDs gar nicht mehr vorstellen. Und auch im Fashion-Bereich ist jetzt ja der Anteil jetzt auch schon vielleicht auf, weiß nicht, 20-25% hochgegangen. Gerade im Grocery-Bereich fand ich es immer spannend, dass vor Corona das ja in Deutschland gefühlt eher so 2-3% waren, die darüber umgesetzt worden sind. Wann kann man davon ausgehen, dass Grocery, aber vielleicht auch Gastronomie überwiegend online abgewickelt wird? Und sozusagen das eben auch das New Normal ist. Also wann ist es eben genauso normal für mich, meine Lebensmittel online zu bestellen, auch in der Größenordnung, wie ich jetzt Bücher bei Amazon bestelle, versus in den stationären Rewe oder Edeka zu gehen?
Ich bin jemand, der sagt, dass das trotz der Funktionalitäten etc. nie der Fall sein wird, dass es wirklich das andere übersteigt. Das hängt in meiner Wahrnehmung einfach damit zusammen, dass das Thema Lebensmittel immer noch ein sehr, sehr persönliches Thema ist. Das heißt, dass der Einkaufsprozess zum Erlebnis dazugehört. Und man sieht es auch an der Zunahme der Farmers Market, also der Marktplätze, die in den Städten sind, was für einen Erfolg die haben. Wir haben auch hier direkt einen vor der Haustür, der platzt aus allen Nähten, weil die Leute wirklich das Gefühl haben, dass sie dort wirklich am Bauern einkaufen. Da ist allein, ob der jetzt beim Großhändler einkauft, ne, und dann hier verkauft, ja, oder ob er die Ware tatsächlich anbaut, das haben wir dahingestellt. Aber diese Thematik, dass ich meinen Wochenkauf hier mache und dort die Sachen einkaufe und dieses ganze Erlebnis etc., das ist einfach noch dabei. Und auch die soziale Interaktion, die ich beim Abendessen habe. Wir werden, keine Frage, über den Tag sehr, sehr stark, viel stärker funktional unterwegs sein. Das heißt, das Thema Mittagessen und das Thema Frühstück ist etwas, wo wir sehr unemotional mit dem Thema unterwegs sind. Wir essen jetzt ja morgens früh, trinken wir einen Shake oder essen ein Müsli, sehr funktional. Mittags bestellen wir eine Bowl oder weiß der Geier was, damit wir noch den weiteren Tag über fit sind. Aber abends ist Lebensmittel Celebration. Das heißt, da geht es darum, oder soziale Interaktion, dass wir am Tisch sitzen und uns mit anderen gut verstehen etc. Und da haben wir auch in dem Außerhausmarkt einfach eine wahnsinnige Zunahme über die letzten Jahre gesehen. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir dort wirklich diesen Shift haben, eher wirklich in dem Delivery-Bereich. Und was den Online-Grocery-Bereich angeht, ist es tatsächlich so, dass wir dort in erster Linie von Commodities sprechen, meines Erachtens nach, also all die Produkte, wo ich nicht wirklich einen tiefen Einkaufsimpact habe oder mich damit auseinandersetzen muss. Und bei dem Rest ist es tatsächlich so, dass ich nach wie vor glaube, dass wir den auch in Zukunft stationär kaufen werden, und sei es auch nur, weil wir die Sachen direkt in der Nähe anbauen oder weil wir auch einfach das Erlebnis brauchen, ja.
Ja, da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich selbst bin ja immer ein großer Online-Fan, und aus meiner Sicht muss ja Retail eigentlich, oder erfüllt er ja eigentlich zwei Funktionen. Das eine ist ja Distribution oder eben Experience. Und Distribution ist ja dann relevant in der Welt ohne Internet. Aber aus meiner Sicht, wenn du jetzt eben heute als Retailer eben nur Distribution anbieten kannst, dann sage ich, okay, gut, das kann ich mir mit 3 Mausklicks irgendwie selber bestellen. Mhm. Und genauso wie wir jetzt ja im Fashion-Bereich ja jetzt auch diese ganzen nicht Experiential Retail-Konzepte eben sehen oder auch irgendwie Showrooms und so weiter, da frage ich mich, inwiefern sich dann eben auch Supermärkte irgendwie neu erfinden müssen. Denn wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, also das ist keine Experience. Ich war in Brooklyn mal in so einem Whole Foods. Das war halt gigantisch, weil da hattest du halt alles da an Produkten, also Distribution, ja, aber auch eine super Experience mit kleinen Restaurants, Küchen und so weiter. Aber wenn ich jetzt hier in meinen lokalen Edeka gehe, da gibt mir das halt überhaupt nichts. Ja. Und das hat aus meiner Sicht überhaupt keine Daseinsberechtigung.
Nee, das ist genau das Thema. Und deswegen, ich habe auch immer eine Zeit lang gesagt, gerade auch der Discounter ist der erste Attackierpunkt des Online-Grocery, weil ich dort einfach null Erlebnis habe und weil es einfach rein auf den funktionalen Mehrwert ausgerichtet ist. So. Und deswegen, der größte Wettbewerb für den Discounter ist ganz klar der Online-Grocery-Bereich. So. Und ein Edeka oder beziehungsweise die anderen großen Händler, die jetzt mehr und mehr daran arbeiten, den POS zum Point of Experience zu entwickeln, Vertikalisierung voranzutreiben, also sprich die Nudelmanufaktur mit auf die Fläche zu bringen, Gastro-Cases vorzustellen etc., das sind die meines Erachtens auch über den Long Run auch das Game. Und das ist, by the way, auch einer der großen Erfolgsfaktoren von Infarm, ja, weil sie halt genau mit dieser Story dem eigentlichen Supermarkt helfen wollen, mehr Experience auf die Fläche zu bringen. Ne? Die Sachen wachsen direkt da an. Also wow, mehr Experience geht ja gar nicht.
Okay, klasse. Genau, ich sehe schon, unsere Stunde ist schon fast vorbei. daran sieht man auch einfach, dass es ein faszinierendes Thema ist. Ich kann auch schon sehr gut verstehen, warum du dir vor vielen Jahren das so rausgesucht hast, weil einfach Food so zentral ist. Ne? Also allein in unserem kurzen Gespräch hatten wir jetzt ja irgendwie schon alles von, weiß nicht, Foodtrends, Gen Z, D2C, aber auch eben so Retail Experiences. Jetzt hätte man irgendwie noch stundenlang wahrscheinlich noch über Technologie, Logistik, auch noch Social Media sprechen können. Also ich glaube, Food ist einfach so zentral und hat so viele Touchpoints. Genau, ich hoffe mal, dass ich dich vielleicht in ein paar Monaten nochmal ansprechen kann zu einem Teil 2.
Ja, sehr gerne.
Also sehr, sehr spannend. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Insights. Wo kann man dich denn am besten erreichen? Wo kann man dir am besten folgen? Ist das auf LinkedIn? Hast du einen Podcast oder einen Newsletter? Wie kann man up-to-date bleiben, was solche Foodtrends angeht?
Genau, also man kann uns natürlich über die Webseite und unseren Newsletter folgen oder aber auch über unsere LinkedIn-Seite. Mich persönlich auch in erster Linie über LinkedIn, aber ansonsten bin ich auch auf allen sozialen Medien vertreten, sei es Twitter oder auch Instagram. Also dort findet man mich definitiv auch. Und wer Interesse hat, nicht nur an der reinen Business-Thematik, sondern sich auch grundsätzlich für das Thema alternative Proteinquellen einsetzen will. Wir haben ja dafür auch den Bundesverband für alternative Proteinquellen gegründet vor anderthalb Jahren, in dem im Grunde alle großen Player vertreten sind und wir auch ein Stück weit daran arbeiten, wie wir dem Ganzen die Landscape in Deutschland technologisch innovativ weitertreiben können. Da freue ich mich natürlich auch über Kontakte.
Okay, klasse, dann werde ich es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Aber ich denke mir natürlich gerade, ihr habt so viele spannende Themen. Also ihr habt auf jeden Fall Potenzial für einen super Newsletter. Also den habt ihr ja schon, aber auch noch für einen Podcast. Also ich glaube, also Content Marketing in die Richtung ist da natürlich wahrscheinlich super sinnvoll. Aber ich glaube auch für die Leute einfach super spannend, weil es einfach so viel neue Innovationen gibt.
Das auf jeden Fall. Also da ist, das kann ich schon mal vorweg sagen, Podcast ist in the making. Genau. Nee, also wir haben tatsächlich da auch ein, zwei Themen. Das wird dann aber mehr in den Gastro-Bereich gehen, ja.
Klasse. Also vielen Dank und viele Grüße.
Ciao. Ja, danke dir, Theo.